Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Spezialisten für Ihre Ferienerlebnisse im Norden. Erfüllen Sie sich jetzt Ihre Winterträume. contiki.ch/winterhits.
NZZ Akzent. Herr Hamada sitzt in seinem Laden hinter der Theke in einem Dorf in Syrien namens Madaya. Und er erzählt von früher, wie voll der Raum gewesen war, mit Produkten aus aller Welt, Markenprodukten notabene. Und heute sieht es ein bisschen anders aus, alles ist ein bisschen vergilbt, es hat ein paar Lücken. Aber man sieht noch das eine oder andere Produkt in diesem Laden, zum Beispiel Milka-Schokolade, Persil-Waschmittel und Nescafé. Karin.
Nescafé ist eines der begehrtesten Getränke in Syrien. Es gibt diverse Sorten, Nescafé Gold, Nescafé Matinal. Besonders beliebt allerdings ist ein Produkt, das heißt auf Arabisch Tlete Biwahat, übersetzt 3 in 1. Mhm. Das ist so eine Mischung aus Kaffee, Milchersatz und Zucker. Und dieses Nescafé ist wirklich unfassbar beliebt. Alle trinken das in Cafés und im ganzen Land. Und Kamal Mohammed Hamada hat einst sehr viel Geld verdient mit diesen Produkten. Er hat sie nämlich geschmuggelt.
Oha.
Manche sehen in Hamada einen Helden, andere einen Verbrecher. Und irgendwie stimmt ein bisschen beides. Und das passt ganz gut zu Syrien.
Der Schmuggler Mohammed Hamada hat viel am Chaos in Syrien verdient. Aber es hat ihm auch fast alles genommen. Die Reporterin Karin A. Wenger hat mit ihm Kaffee getrunken. Ich bin David Vogel. Sag mal, Karin, wie lernt man eigentlich einen Schmuggler kennen? Dazu noch irgendwo in der Pampa in Syrien. Und dann trinkt man noch dieses 3-in-1 Kaffee. Also wie kommt das alles zusammen?
Das war ein Zufall. Ich war auf Recherche in Syrien. Die Recherche drehte sich um diesen Nescafé-Schmuggel. Und ich war zusammen mit einer Fixerin, das ist eine lokale Mitarbeiterin, die oft internationalen Journalistinnen hilft. Ich war mit ihr in Damaskus unterwegs, auf verschiedenen Kaffeemärkten. Und überall hat es geheißen, wenn ihr den Schmuggel verstehen wollt, müsst ihr nach Madaya.
Aha, okay.
Madaya ist ein Grenzort an der Grenze zum Libanon. Da fährt man mit dem Auto hin aus Damaskus. Und du musst dir vorstellen, du fährst da rein. Es hat so wie eine große geteerte Einkaufsstraße. Links und rechts zweigen kleinere Wege davon ab. Und in dieser Straße hat es ganz viele Läden. Die verkaufen Zigaretten, Elektrogeräte, Kleider, Schuhe, ganz viele Markenprodukte. Und ganz am Ende der Straße stand ich plötzlich vor einem Laden, der so ein bisschen vergilbte Produkte in den Schaufenstern hatte. Und da gingen wir rein.
Okay.
Und in diesem Laden saß dann Kamal Mohammed Hamada. Und er hat mir dann eine Kaffeemischung angeboten. Es war nicht Nescafé Original, es gibt auch viele Fälschungen. Es war so eine ganz süß-klebrige Cappuccino-Mischung.
Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch das wäre nichts für mich. Ich stehe wirklich nicht auf diese 3-in-1, 2-in-1 Kaffee, das ist nichts für mich.
Nein. Und dann haben sie arabischen Kaffee in Syrien, der so gut schmeckt, und dann trinken sie dieses Zeugs.
Warum eigentlich? Warum diesen Kaffee und nicht den arabischen Kaffee?
Viele sagen, er sei ihnen zu stark, der arabische Kaffee, aber es hat auch ganz einfache Gründe. Während des Kriegs gab es halt oft keinen Strom, und Nescafé kann man auch ohne Strom zubereiten.
Ah ja, das stimmt. Auf jeden Fall, ihr trinkt gemeinsam einen Kaffee.
Ja.
Can he explain us how it worked, the smuggling? Like, in detail.
لما انتوا بلشتوا تهربوا على الحمير
والدواء كان عمري تقريبا 20 سنه
هي
وزن يزعوف 20 نركب ونروح مشي.
Und Hamada beginnt dann so zu erzählen. Von seinem Laden aus sieht man so zwischen den Häusern zu den Bergen, das ist so eine Bergkuppe. Und über diese Berge haben seine Eltern schon Säcke auf dem Rücken geschleppt, die sie dann im Libanon geholt haben, mit Produkten rübergebracht haben nach Syrien. Er ist dann später auch, als etwa 20-Jähriger hat er begonnen, mit einem Esel über diese Berge geritten und hat auch dieses Familienbusiness weitergeführt. Die Tradition.
Mhm. Warum ist Schmuggel überhaupt nötig in Syrien? Oder war es nötig?
Bereits 1979 haben die USA so das Label Sponsor des Terrorismus an Syrien vergeben. Damals herrschte Hafiz al-Assad, der Vater von Bashar. Und dann später in den Nullerjahren folgten neue Sanktionen wegen der syrischen Besetzung des Libanons damals. Und eine Folge davon war, nicht alle Produkte waren in Syrien verfügbar.
Mhm. Auf welche Produkte konzentriert sich Herr Hamada damals?
Er hatte eine Zeit lang einen Laden für Kinderkleider, hat aber auch andere Dinge geschmuggelt, mit dem Esel über die Berge. Es sei einfacher gewesen im Winter, hat er mir erklärt, da gab es weniger Kontrollen, besonders in der Nacht haben sie natürlich geschmuggelt. Mhm. Er hat erklärt, auf dem Esel immer leichte Produkte, also Dinge, die verpackt waren, Kleider, vielleicht auch dieser 3-in-1-Kaffee. Über die Landesgrenzen in Autos kamen dann die schweren Güter, also so Elektrogeräte, also es gibt so diese 10 Liter Mayonnaise-Gläser, solche Dinge. Sie mussten dann diese Schmuggler auch an Checkpoints vorbeibringen, dazu bezahlten sie Schmiergelder an das Assad-Regime, die diese Checkpoints kontrolliert hat.
Wenn ich ihm da so zuhöre, also ich verstehe ja kein Arabisch, aber verstehe ich das, interpretiere ich das richtig zwischen den Zeilen, einen gewissen Stolz, wenn er dir das so erzählt?
Auf mich hat er sehr nostalgisch gewirkt beim Erzählen. Also er erzählt von dieser Zeit, wie er diese Freiheit genossen hat, auch auf seinem Esel über die Berge in der Nacht, das Abenteuer. Er habe eine Villa besessen, 3 Autos, das war damals sehr viel für einen Ort wie Madaya, für ein Land wie Syrien.
The king of Madaya or the king of what?
عم كانوا يقولوا لك ملك مدايا ولا بشكل بس الملك.
الملك لا بالحارة.
Und seine Nachbarn hätten ihn irgendwann König des Quartiers genannt.
Oh wow.
The king comes, the king goes.
Also das Geschäft läuft.
Das Geschäft läuft gut. Madaya als Ort wird auch bekannt mit all diesen Läden voller Schmuggelgüter. Es ist so eine Art Tourismusdestination geworden. Auch in der Landschaft ist eine schöne Region, wo das so eingebettet liegt. Und auch aus anderen arabischen Staaten sind teilweise Menschen angereist, haben dort Ferien gemacht und eingekauft.
Und hilf mir doch ganz kurz, hier eine zeitliche Dimension nochmals richtig einzuordnen. Du hast vorher gesagt, 1979 kamen die ersten Sanktionen gegen Syrien. Muss man sich das so vorstellen, dass ab dann quasi auch der Aufstieg zum König des Quartiers gestartet ist?
Ja, seine Familie hat so akkumuliert, hat sich einen Namen gemacht mit dem Schmuggel auch. Und es ging dann weiter, sie haben immer weiter geschmuggelt. Nachdem Hafiz al-Assad gestorben ist, übernahm ja Bashar, sein Sohn, die Macht im Jahr 2000. Und 10 Jahre nach dieser Machtübernahme spitzte sich die Lage dann politisch zu. Da begannen ja diese arabischen Aufstände, auch in Syrien, Demonstrationen, die letztendlich in einen Bürgerkrieg geendet haben. Und Hamada merkt, es wird zu gefährlich. Er hat mir erzählt, dass er 2010 zum letzten Mal in den Bergen war.
Eben weil es zu diesen Bürgerkriegen gekommen ist. Da wollte er sich nicht quasi mit dem Esel dort bewegen, bildlich gesagt.
Er hat mir gesagt, in dieser Zeit seien nur noch, wie er sagt, Kriminelle, richtige Kriminelle, haben dann den Schmuggel über die Berge übernommen. Dieser Bürgerkrieg, da waren ja so viele verschiedene Gruppierungen, Aufständische, die gegen Assad gekämpft hatten, gegen das Regime. Da waren die Kurden, dann kam der IS später. Da waren viele verschiedene Gruppierungen, die sich auch zu der Freien Syrischen Armee zusammengeschlossen haben. Also ein sehr chaotischer Flickenteppich aus Machtgefüge. Die libanesische Hezbollah-Miliz, die dann an der Seite von Assad gekämpft hat. Das war ein großes Chaos.
So aus den Erzählungen weiß man aber, in so einem Chaos profitieren ja eben aber auch Schmuggler. Normalerweise.
Ja, auch Hamada, das ist halt so diese Dualität. Einerseits seine Töchter fliehen ins Ausland während des Kriegs, andererseits sein Business boomt. Weil am Anfang des Krieges haben die USA und andere westliche Länder mehr Sanktionen verhängt. Das heißt, Syrien wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zentralbank konnte keine Bankgeschäfte mehr machen, internationale Firmen konnten keinen Handel mehr betreiben mit Syrien. Da waren auch Fabriken, auch Nestle hatte eine Fabrik. Die wurde zerstört, ich war da, die ist außerhalb von Damaskus, die ist wirklich so zerbrannt, liegt in Ruinen. Da liegen im Schutz sahen wir dann auch so kleine Matschi-Verpackungen und auch diese Nescafé-Sticks. Und das heißt, Syrien von der Welt abgeschnitten, aber die Menschen, die wollen ja trotzdem weiterhin ein Leben führen. Und dieser Nescafé wurde auch so zu einem Symbol von Normalität, so kurz. Man trinkt einen Kaffee und ist kurz Teil der Welt, auch wenn da rundherum Krieg, Tod, Zerstörung herrscht. Und während Hamada über diese Jahre des Bürgerkriegs erzählt, verschwindet auch seine Nostalgie und man beginnt zu merken, das ist ein gebrochener Mann.
Wir sind gleich zurück.
Erfüllen Sie sich Winterträume in Nordisland oder Finnisch-Lappland. Genießen Sie Erholung pur, eine Portion Abenteuer und mit etwas Glück magische Nordlichter. Dank unseren Gästebetreuerinnen und Betreuer vor Ort und der MyContiki-App profitieren Sie von persönlichen Tipps für unvergessliche Nordenmomente. Jetzt entdecken auf contiki.ch/winterhits.
In den 2010er Jahren herrscht in Syrien ein brutaler Bürgerkrieg. Du hast jetzt gerade noch gesagt, irgendwie ist da etwas passiert in diesen Jahren. Wie ist es Herrn Hamada im Krieg ergangen?
Madaya war einer der Orte im Bürgerkrieg, es gab mehrere davon, die belagert wurden. Im Sommer 2015 wurde der Ort abgetrennt. Die libanesische Hezbollah-Miliz zusammen mit Assad-Kräften und die Bevölkerung wurde quasi ausgehungert. Das war eine Strategie des Regimes. Die wurden dann bombardiert und es wurde nichts mehr reingeliefert. Hamad erzählt, wie sie Hunger gehabt haben. Es gibt auch Berichte aus dieser Zeit, wie wirklich Menschen verhungert sind in Madaya und anderen belagerten Orten. Hamad erzählt, er habe seine Autos verkauft für einige Säcke Reis, damit er etwas zu essen hatte, weil der Preis natürlich für alljegliche Lebensmittel in die Höhe getrieben wurde. Seine Schwester erzählt, er sei gestorben, weil sie es nicht mehr ausgehalten habe, die hungernden Menschen zu sehen. Ein Neffe von ihm wurde von einem Sniper erschossen, der einer verletzten Frau habe helfen wollen. Und auch Hamada selbst wurde teilweise getroffen. Also eine Mörsergranate erzählt, er habe sein Haus getroffen und da seien dann Splitter in seinen Oberkörper reingedrückt worden.
Krass.
Er erzählt dann von dieser Zeit, wie viele von seinen Verwandten gestorben sind, im Gefängnissen verschwunden sind. Und er erzählt wirklich so mit seiner Hand mit. Und dann beginnt er plötzlich zu weinen. Dann nimmt er ein Taschentuch, drückt sich so an die Augen und verschwindet kurz im Hinterraum seines Geschäfts. Vielleicht, weil es ihm unangenehm war. Und als er zurückkommt, sagt er, ich habe alles in mir drin gehalten und legt seine Hand auf seine Brust.
He must have kept a lot inside.
Oh je.
Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst erlebt hat, diese Brutalität.
Gott sei Dank, jetzt Ende 2024 ist das Assad-Regime zusammengebrochen. Nachdem er dir das erzählt hat und nachdem er quasi sich wieder, wie soll ich sagen, auf das Heute, vom Heute erzählt, wie wirkt er denn jetzt auf dich? Also du hast vorher gesagt, der Laden ist ein bisschen, wie soll ich sagen, in die Jahre gekommen.
Er wirkt auf mich, als ob er die Hoffnung auf ein besseres Leben aufgegeben hat, wirklich wie ein gebrochener Mann. Die Belagerung von Madai wurde zwar im Frühling 2017 aufgehoben, aber er hat natürlich alles verloren. Seine Villa ist weg, die Autos sind weg, er ist nicht mehr der König, kein angesehener Mann mehr. Und er erzählt, wie er früher in Restaurants essen gegangen sei. Heute müsse er und seine Frau sich mit Bulgur beispielsweise oder Tee begnügen. Und er deutet dann irgendwann auf die Regale und sagt so, ich habe keine Kraft mehr, ich muss das alles noch verkaufen, weil ich habe diese Produkte schließlich bezahlt, aber ich mag nicht mehr, ich will diesen Laden auflösen. Und er hofft, dass seine Enkel oder seine Kinder ihn finanziell unterstützen werden.
Das erstaunt mich ein bisschen schon, weil ich meine, jetzt regiert ja mit Ahmed al-Sharaa ein neuer Machthaber das Land. Gibt es denn da nicht so etwas wie einen Aufschwung? Also er ist, al-Sharaa hat sicher nicht diese Brutalität eines Assad. Das ist ja nicht alles gut, aber immerhin, es ist nicht mehr Assad.
Der Aufschwung dauert halt sehr langsam. Für Hamada persönlich bedeutet die Öffnung durch al-Sharaa auch, dass das Schmuggelgeschäft quasi tot ist. Also international, die EU hat fast alle Sanktionen aufgehoben, die USA ebenfalls ein Teil, ein großes Sanktionspaket muss noch vom Kongress aufgelöst werden, aber Syrien wird wieder Teil der Welt, langsam. Die Zentralbank hat vor kurzem zum ersten Mal eine SWIFT-Zahlung international durchgeführt, die erste seit 14 Jahren. Und es ist jetzt so ein bisschen halblegal. Das Land wird geflutet mit Produkten aus der Türkei. Es ist nicht so, dass jetzt Nestlé offiziell nach Syrien liefert. Das habe ich auch gefragt. Das haben sie verneint. Aber trotzdem fluten da plötzlich massenweise Produkte das Land, die günstiger sind als die Produkte, die Hamada in seinem Laden noch verkaufen muss. Und es ist einfach, das Geschäft, würde ich sagen, ist längerfristig wahrscheinlich vorbei.
Also es herrscht ein Aufbruch im Land, aber für die Leute, die irgendwie eine Nische gefunden haben, damals in der Assad-Zeit, für die heißt das auch, sie müssen einen neuen Platz in der Gesellschaft in Syrien finden, wenn sie das wollen.
Ja, und Hamada sagt einfach, er hat keine Kraft mehr. Er wirkt so, als ob er alle seine Energie verloren habe in diesem Bürgerkrieg. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, wie anstrengend diese Jahre gewesen sein müssen. Er sagt, er habe nur noch Hoffnung für seine Kinder und seine Enkelkinder, aber nicht mehr für sich selbst. Und er kommt immer wieder darauf zu sprechen, wie verbittert er ist gegenüber diesem Assad-Regime. Er hasst die wirklich zutiefst. Und er nimmt dann irgendwann von seiner Theke so eine alte Note in die Hand, die heute noch 5 Cent wert hat. Und auf diesem Bild ist das Porträt von Hafiz al-Assad zu sehen. Und er nimmt diese Note und zerreißt sie in seinen Händen.
Nach dem Regime der Assad soll es jetzt etwas mehr Demokratie in Syrien geben. Der neue Machthaber al-Sharaa und seine Regierung haben angekündigt, erste Wahlen abzuhalten, nämlich voraussichtlich am 5. Oktober. Wie demokratisch es dabei wirklich zugehen wird, das werden wir sehen und darüber berichten. Vielen Dank, Karin, auf jeden Fall für deinen Besuch.
Vielen Dank.
Und weil gute Lösungen für komplexe Probleme immer willkommen sind, liefern wir von der NZZ den Podcast dazu. NZZ Quantensprung, der neue Wissenschaftspodcast der NZZ. Quantensprung gibt's überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Ich bin David Vogel. Bis bald.